Bitte entschuldigt die teilweise schlechte Klangqualität. Christoph klippt gelegentlich ein wenig. Und falls ihr nicht wisst, was Clipping ist, werdet das in dieser Folge lernen.
Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Fällt mir gerade ein, wie du atmest. Willkommen zu den ersten Flaschen des Jahres 2023 mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Und wie du so atmest gerade, fällt mir ein. Ich weiß gar nicht, es ist mal wieder so ein Buch erschienen über Podcasts, wo Leute schlaue Sachen über Podcasts schreiben. Und okay. Das irgendwie so ein bisschen wissenschaftlich daherkommt. Aber ich finde das ein äußerst fragwürdiges Werk. Und da ist dann auch irgendwann drin, ich weiß gar nicht, irgendwas von mir ist da auch exemplarisch mal aufgelistet. Manchmal vergesse ich halt, während das Intro läuft, ne? Manchmal feixen wir da ja noch so ein bisschen rum oder sowas. Und manchmal vergesse ich halt, es wegzuschneiden. Ne? Meistens schneide ich es aber weg. Und die interpretieren das aber so, dass ich das gezielt nicht wegschneide. Wo ich dann auch sage, ja, okay, ihr hättet ja mal fragen können, ihr Pfeifen. schön. So, okay. Da sind wir. Was trinken wir denn heute?
Wir trinken heute Württemberg. Und zwar Württemberg. Württemberg zwischen Heilbronn und Ludwigsburg, wenn man so will.
Ja.
Halbe Strecke. Also einmal Heilbronn und zweimal Hessigheim.
Hessig.
Ja, genau, Hessigheim.
Hessig.
Neckarschleife. was so gut wie noch wahrscheinlich niemand kennen würde.
Über null. Ne? Heilbronn, ja. In Heilbronn gibt's Wein.
In Heilbronn gibt es auch Wein.
Das war mir überhaupt nicht klar.
Ja, viel.
Womit fangen wir denn an?
Ich würde sagen, wir fangen mit Weiß an. Tatsächlich Heilbronn, G.A. Heinrich, The Shy Dog. The Shy Dog heißt so, weil Scheurebe. Und das war ja, der hatte ja einen Doktortitel, der Herr Scheu, der die Scheurebe ja in Alzey, in Rheinhessen entwickelt hat, an dem damals noch dort vorhandenen Institut.
Ja.
Und das Ganze, also auf dem Etikett hat auch tatsächlich einen symbolischen Charakter sozusagen, weil die da so ein bisschen den Großvater auf seinem Fahrrad drauf gemalt haben.
Also, okay, also aus
stilisiert.
Ein Hochrad, ist das, hat der eine Pickelhaube auf? Oder was?
Ja,
ist?
Zum Spaß, ja, genau.
Pickelhaube. Sehr schön.
Genau, also der Scheu hat die Rebsorte ja 1916 gekreuzt. Und der Großvater, der war irgendwie wohl angetan davon und von der Scheu. Und der ist tatsächlich mit dem Fahrrad von Heilbronn nach Alzey gefahren. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit das ist, aber ich kann es gleich sagen. Habe ich vergessen zu gucken.
Ja, ich kann also ja,
das ist jedenfalls, glaube ich, nicht unerheblich. Das sind so, Und mit dem Fahrrad nach Alzey gefahren, Ende der 40er Jahre, also nach dem Krieg. Und ist dann tatsächlich mit einem Rebstock unterm Arm, ist der wieder nach Hause gekommen, nach Heilbronn. Und hat die dann vervielfältigt und hat dann 1956 die Scheurebe da gepflanzt.
Oh, das sind 140 Kilometer.
Jo. Ja. Also der war ein bisschen was unterwegs und der wird ja wahrscheinlich kein modernes Rennrad gehabt haben. Genau. Gut, der wird auch kein Hochrad gehabt haben, aber eben, was man so hatte nach dem Krieg. Ne? Genau, und diese Geschichte haben die aber eigentlich erst so ein bisschen nachrecherchiert oder gesagt bekommen, der Tobias Heinrich, Björn Heinrich, das sind die, die das Weingut machen, als sie die Scheurebe eigentlich rausreißen wollten aus dem Weinberg, weil die haben viel zu viele verschiedene Rebsorten, ja, also so ein klassisches, typisches deutsches Portfolio irgendwie mit 20 Rebsorten oder 25 und dann haben die halt 2015 angefangen, den Gewürztraminer rauszureißen und dann wollten die Scheurebe rausreißen, weil die ist halt im Weingut immer nur so restsüß ausgebaut worden und halt irgendwie so 70er, 80er Jahresteil, sag ich mal. Weinberg, viele Fehlstöcke schon und relativ weit entfernt vom Weingut. Irgendwie auf der anderen Seite von Heilbronn. Also den wollte auch niemand haben, den Weinberg, niemand kaufen. Also wollten sie die Scheu rausreißen. Dann haben sie aber sozusagen die Story bekommen und haben dann gesagt, nee, das können wir eigentlich nicht machen. Ne? Das ist irgendwie ja jetzt schon 80 Jahre alte Scheurebe fast. Und ist dann eben auch irgendwie stärker mit der Familie verbunden, als sie gedacht haben. Und dann haben sie eben jetzt einen anderen Wein draus gemacht. Eben natürlich nicht mehr restsüß, sondern auf 0,4 Gramm Restzucker runtergegoren. Ne? Mhm. Relativ früh gelesen, hat ja nicht viel Alkohol, so 11,5 und 7 Gramm Säure. Und dann ist es halt schön knackig. Ne? Genau.
Das ist ganz witzig, weil die ganze Zeit, wenn du jedes Mal, wenn du Scheu sagst, ich habe gerade eine Winzerin besucht und interviewt.
Ah.
Ilonka Scheuring.
Ja.
Und die musste mich dann wirklich mit der Nase darauf stoßen, dass sie gerne Scheurebe macht, weil sie ja so heißt. Ja, peinlich. Tolle Weine übrigens, können wir eigentlich mal eine Sendung drüber machen. Also ich bin total geflasht von dem Zeug, was sie da. Das ist auch eine der Sendungen, also ich mache das ja normalerweise nicht, aber wir haben dann irgendwann während der Sendung angefangen zu trinken. Auftragsproduktion für die Bayern. Ich dachte, die nehmen einem das nicht so übel. Nee, wirklich toll. Und die macht was sie macht? Die macht Strohwein. Weißt du, was das ist? Natürlich weißt du, was das ist.
Mhm.
Ich wusste das nicht. Ich habe davon noch nie in meinem Leben gehört vorher.
Okay.
Das finde ich total krass. Die macht also Strohwein jetzt für die Hörerschaft. Das ist Wein aus luftgetrockneten Trauben.
Mhm.
Also nicht irgendwie so Trockenbeeren-Spätauslese Eiswein, so, ne? Mhm. So klein geschrumpelte Trauben, sondern also super und schmeckt halt auch voll geil. Also schmeckt halt wie eine Spätlese, wie eine Bärenauslese oder sowas.
Mhm.
Mit weniger Öligkeit. Also super.
Ja. Also die gehört ja auch mit zu der Ethos-Gruppe, wo du
ja,
schon
genau,
mal
Schenk, ja genau. Mhm.
Genau. Und genau. Und diesen Strohwein, den gibt es tatsächlich auch in Österreich als also offiziell sozusagen als Prädikat, Strohwein. Und dann gibt es aber tatsächlich viele Regionen, in denen das traditionell der Süßwein so gemacht wird, dass der auf Strohmatten tatsächlich getrocknet wird. Ja, deswegen ja. Strohwein. Auf Strohmatten getrocknet wird. Toskana, keine Ahnung, Sizilien und so weiter. Auch in Anaron oder so machen die das schon sehr lange. Ja.
Ach, guck. Genau. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum der so heißt. So, zurück zu unserem Wein.
Zurück zu unserem Wein.
Ich habe viel zu viel Zeug gekauft da, als ich da war.
man
hofft dann ja
so
immer, dass man...
Das.
Ja, ne, eben genau. So.
Genau, also wir sind in Württemberg und in Württemberg gibt es zum Beispiel Muschelkalk, kommen wir gleich zu, und Kolperboden. Und das hier ist Kolperboden. Das ist so aus der Zeit des Trias haben sich so verschiedene Gesteinsschichten gebildet. Und Kolper, genau. Und das ist so eine der drei typischen Gesteinsformationen, die es da unten so gibt.
Weißt du sowas eigentlich auswendig oder hast du dir das aufgeschrieben, so ein paar Notizen gemacht so vor der Sendung?
Ich mache mir schon auch immer Notizen,
Du hättest mir jetzt auch genau sagen können, nee, das weiß man doch. Und ich hätte es dir geglaubt und hätte dich für dahin immer bewundert und mich in den Staub geworfen. Aber so.
Naja, so weiß ich es halt schon, weil ich mich mit schon so in den letzten Jahren verstärkt mit württembergischen Weinen beschäftigt habe und auch dazu Fortbildung gemacht habe. Also das muss ich jetzt nicht extra nochmal nachgucken.
Okay.
Ne? Also Württemberg ist halt so ein bisschen auch wie Teile von Franken oder da, wo ich jetzt war, an Saale und Unstrut. Das ist Trias, sozusagen die lithostratigraphische Gruppe nennt man das so. Also die Zeit des Trias und da gibt's halt Untertrias, das ist Buntsandstein, dann gibt es Mitteltrias, das ist Muschelkalk und der Obertrias, das ist halt dieser sogenannte Kolperboden.
Mhm.
Genau. Und insofern, je nachdem, wo du gerade in Württemberg bist, hast du oder auch in welcher Höhe du praktisch deinen Wein anbaust, hast du halt unterschiedliche Formationen. Also das kann man dann nochmal aufdröseln in Lettenkolper, Kohlenkolper, Lettenkohlenkolper und so weiter und so fort.
Ostwestfalen, Westwestfalen, ja.
Genau.
Man kennt das ja.
Also das sind so Sedimente von, keine Ahnung, Sandsteinen, Tonsteinen, Mergel und so, das ist dann irgendwie so ein bisschen zusammengeschichtet, in gewissem Maße, ja. Genau.
Ich finde, er riecht ein bisschen zuckrig, finde ich. Was ganz witzig ist.
Ja, weil ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass die Scheurebe einfach so eine aromatische Rebsorte auch ist. Ne? Mhm. Und entsprechend eben das, du kennst das so ein bisschen jetzt hier von, ich weiß nicht, von Matassa oder so, ne, Muskat oder so. Ja. Da ist das ja auch so letztlich, ne? Dass du in der Nase ja eigentlich die Erwartung hast, dass du ein bisschen zuckrigen, süßen Wein hast, wegen dieses ganzen Aromas, was man eigentlich früher tatsächlich ja auch immer, und die haben es ja auch so gemacht, tatsächlich auch vor allen Dingen eben in süßen Weinen verwendet hat. Und dann haben irgendwann eben auch Leute gemacht, gesagt, nee, wir machen mal trocken, wir machen das Ganze mal trocken, es passt halt, ne? Mhm. Ja. Ja. Ja, und in diesem Fall hier ist es dann halt wirklich knalltrocken runtergegoren.
Ne? Oh ja.
Ja. Mhm. Schön in alten Fässern, also Eichenholzfässern vergoren und danach irgendwie 4 Monate ins Betonei. Und dann eben komplett, also mit einer ganz geringen Schwefelgabe, aber ansonsten komplett ohne irgendwas zu verändern, eigentlich auf die Flasche gezogen. Mhm. Das ist sozusagen die Geschichte von dem Wein hier. Ja, und ich dachte, das ist schön belebend zum Anfang. Mhm. Ne? Mhm. Man hat ja wirklich auch ein bisschen wie bei Muskat oder so, hast du irgendwie einfach diese Aromatik.
Ja.
Schön aber, am Gaumen. Und
aber wie nennt man diese Aromatikart, die auch der Muskat hat? Muskataromatik.
Muskat, ja. Ich finde, es ist schon ein bisschen muskatig, ein bisschen, da ist schon ein bisschen so Rosenblüten und so weiter drin. Jetzt nicht kitschig, aber so eine Mischung dann. Ich finde, da ist auch so ein bisschen zitrische Aromen mit drin. Also eher so ein bisschen Grapefruit vielleicht. Genau. Bisschen Blüten. Weiße Blüten. Aber auch so ein bisschen knackigere Mirabelle oder so, finde ich, hat das auch noch. Also es hat auch so ein bisschen noch was von so einem knackigen, eher grünen als gelben Steinobst, finde ich so. Mhm. Auch mit drin.
Grünes Steinobst.
Ja, Renikloten, Mirabellen,
sowas. Mirabellen sind grünes Steinobst? Mal guck. Ich hätte gedacht, es wäre gelbes Steinobst.
Ja, gibt's grün und gelb, je nachdem. Also die werden auch gelb, aber wenn die noch so ein bisschen, also wenn die gerade so reif werden.
Ach so, du meinst, okay, ne? Ich dachte, es gäbe so inhärent grünes Steinobst.
Ach so.
Was mag es sein? Renekloden kenne ich nicht, aber ja.
Genau, Renekloden. Renekloden bleiben eigentlich grün.
Okay. Ja. Ich muss das mal googeln, Renekloden. Ja.
Also im Prinzip ist das ja eine Pflaumenart, ne? Also eine grüne Pflaume. Ja.
Ah, die Dinger, ja. Ah ja. Mhm. Ja, wusste ich auch nicht, dass die so heißen. Ja.
Renekloden. Wo das jetzt herkommt, weiß ich nicht. Aber im Französischen heißt es Renekloden. Also reine Claude.
Ah.
Also wahrscheinlich ist es einfach eingedeutscht aus dem Französischen. Ja.
Ich finde ihn in der Nase aber eher unterkomplex, ehrlich gesagt. Also ist so viel.
Nö, das stimmt. Das
ist jetzt wieder so. Ein Punkt, wo die Weine so fein werden, dass ich wieder nichts mehr rieche. Das kann auch sein.
Ja, das ist schon feiner. Also es ist jetzt nicht so, das springt einen jetzt nicht so an wie
Weihnachten.
Wie so mancher Muskat. So. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Das ist schon, ne? Das ist schon ein bisschen dezenter.
Ja. Ich muss mich echt wieder dran gewöhnen, merke ich gerade.
An was?
Na, daran, dass es dezenter wird hier.
Ach so.
Also irgendwie war gefühlt so das der Ausgang des Jahres so heftig.
Ja, gut, Dezember war ja
wirklich Dezember Bombast, sowieso, so, ja, ja, genau. Ja, aber ja, davor ja. Irgendwie gefühlt ja. Auch, aber ja.
Ja. Genau. Ja, also jetzt sind wir sozusagen wieder beim, also ich stotter so vor mich hin, Januar ist ja eigentlich so ein bisschen immer Basic-Weine, also wirklich, ne?
Weil wir alle die Autoversicherung bezahlen mussten, haben wir keine Kohle mehr für Alkohol.
So, genau, so. Ja, und das kann Württemberg einfach auch sehr gut. Also ist auch so ein bisschen problematisch dabei, weil die es mit dem Basic ja auch so ein bisschen übertrieben haben. Also weil Württemberg ist ja so ein bisschen so ein Sonderfall in der deutschen Weinlandschaft. Also weil das Ländle, ne?
Ja.
Die Weine entstehen im Ländle und werden eben auch überwiegend dort getrunken. So von Einheimischen und Ferien- und Wochenendbesuchern und
weil die so geringe Mengen produzieren oder weil
die produzieren sogar Trollinger in rauen Mengen, aber irgendwie ist es ja auch so ein Urlaubs- und Feriengebiet und auch so ein Wochenendferiengebiet und da ist es halt üblich, dass man diesen ja sehr hellen teilweise restsüßen, gerne Maische erhitzten Trollinger trinkt.
Aha.
So, also aus dem, gerne auch so aus einem normalen Wasserglas oder so, so ein Nebenbeiwein einfach, ne? Und das Ganze ist aber dann eben in Verruf geraten, weil, also Trollinger kann man gut machen, das kommen wir auch gleich noch zu, aber Trollinger kann man halt eben auch wirklich so mit viel Kellertechnik machen, ne? Und das ist so ein bisschen das Problem geworden bei Württemberg, dass Württemberg eigentlich nur noch in den letzten Jahrzehnten mit billig gemachtem Trollinger in Verbindung gebracht wurde. So ein bisschen wie Beaujolais mit Beaujolais Nouveau, weißt du?
Ja.
Also da ist es ja, sind ja diese komischen Bonbon-Reinzuchthäfen, Kaltvergärung und so, oder beziehungsweise auch Maischeerhitzung, die, ja, wo die Weine eben auch nach so einem bestimmten Aroma schmecken, und im Ländle ist es halt dieser Trollinger, der eben auch hochgekocht wird bei der Vergärung und eben auch so eine ganz komische, so einen ganz komischen Geschmack hat, der aber irgendwie lange Zeit vielen Leuten irgendwie geschmeckt hat. Aber das Problem eben ist, ich meine, Württemberg ist das viertgrößte Anbaugebiet in Deutschland. Die haben so 11.400 Hektar. Und wenn man alle über einen Kamm schert und sagt, da entsteht eh nur Trollinger und vielleicht noch ein bisschen Lemberger, dann haben die Leute das halt schwer. Und deswegen,
Und können die nicht einfach was anderes anbauen? Einfach so?
Ja, das Problem bei Württemberg ist so ein bisschen, dass es sehr stark von Genossenschaften geprägt ist.
Ja.
Also es gibt ja die Länder, Bundesländer, also heutigen Bundesländer oder Weinbaugebiete in Deutschland, die diese ganze Realteilungsgeschichte ja auch lange hatten, wo die Winzer dann eben nur noch kleine Hektarparzellen hatten im 19. Jahrhundert. Ja. Damals gab es so eine Zeit, da gab es einen großen Preisverfall einfach im Weinbau, und dann konnten die von ihrem Wein nicht mehr leben. Und die waren, im Prinzip waren die abhängig von den Weineinkäufern, weil die diese nicht selber vermarkten konnten, von den Weineinkäufern, die ihnen aber eben nur kleines Geld für ihre Weine gegeben haben oder für ihren Most oder wie auch immer. Und davon konnten die nicht mehr leben. Und dann haben die sich eben in Genossenschaften zusammengeschlossen. Und das ist halt stark in Baden, das ist stark in Württemberg, das ist stark in Franken. Mhm. Also eigentlich im ganzen Süden, an der Ahr gibt es Genossenschaften, in den anderen Ländern eher so ein bisschen weniger. Und diese Genossenschaft, also es gibt viele Genossenschaften eben in der Ecke, die ich jetzt mal als rückständig bezeichnen würde.
Ja.
Und einige
du meinst traditionell.
Ja, genau, traditionell. Und dann gibt es halt einige schon, die das schon gemerkt haben, dass sie mal was verändern können. Also die gibt's auch. Aber insgesamt prägen sozusagen diese Genossenschaften, diese traditionellen Genossenschaften, immer noch so ein bisschen das ganze, die ganze Geschichte da. Mhm. Aber es hat halt, mittlerweile gibt's halt einige, und immer mehr, die so in den letzten 20, 25 Jahren sich davon befreit haben. Also, Weingüter, die richtig Gas gegeben haben. Genau. Und,
wenn du hier nochmal reinriechst, da ist irgendwas, was Kühles, irgendwas Eukalyptusiges.
Minzig,
ich weiß nicht. Nee. Ich finde eher, also, nee, Minze, oder? Ja, vielleicht Minze. Aber irgendwie so ein kühles Eisbonbon irgendwie.
Ja, Eis, ja.
Mhm.
Das ist schon
schön. Wenn man sich dran gewöhnt hat, also ne, so, das ist jetzt wieder, der ist,
ja,
der ist wirklich
ist
schön. Der hat auch eine schöne Kühle auch im Mund. Also er kleidet den Mund, der kleidet den Mund kalt aus. Das ist auch ganz interessant.
Mhm. Ja, finde ich auch. Ne? Also es ist, das ist ja jetzt kein hochkomplexer Wein. Ne?
Mhm.
Das zahlt man auch nicht dafür, und das soll er auch nicht sein. Der soll einfach irgendwie, das ist frisch. Die Aromatik ist eben nicht übertrieben, aber sie ist eben schön da. Und er ist halt am und Gaumen angenehm trocken und frisch. So.
Mhm.
Genau. Und ich glaube, das ist genau das, was er sein soll. Ja. Schön saftig.
Ja.
Und ich finde, man merkt auch, dass es so irgendwie so unfiltriert ist. Also, dass man hat noch so eine ganz leichte Stoffigkeit auch irgendwie am Gaumen. Also, ja, gefällt mir gut.
Mhm.
So. Tobias Heinrich übrigens, der hat in dieser Linie, also das ist sozusagen so ein bisschen die Linie der etwas unangepassteren Weine. Es gibt eben auch die klassische Weingutslinie bei G.A. Heinrich. Und er war somit einer der ersten auch, die mit ihrem Trollinger, der nennt sich TNT, und der hat so ein ähnliches Etikett, eben auch geguckt haben, dass sie einfach mal was ganz anderes machen mit ihrem Trollinger, ja, mhm. als eben dieses übliche. Also TNT für ist ja zum einen diese Sprengladung, auf der anderen Seite, also bei ihnen heißt es halt Trollinger non-traditionell.
Ah, oh.
Ja, genau. Was so ein bisschen ein Verweis darauf ist, dass sie eben, dass der Tobias gerne auch Beaujolais trinkt, also die gut gemachten Beaujolais. Ja. Und da ist es genau das Gleiche, ne? Also die gut gemachten Beaujolais, die können ja richtig was und sind wirklich, ich sag mal, so ein bisschen ja auch Preisgenuss, Leistungssieger.
Ja.
Und daran angelehnt hat er sozusagen seinen Trollinger eben auch gemacht oder macht ihn auch bis heute.
Das heißt, wir trinken jetzt als nächstes Trollinger?
Nee, das war jetzt nur noch mal.
Ach so.
Nee, ich würde jetzt als nächstes würde ich den Wein vom Sigi, die Subkultur, nehmen, weil das ist dann Rosé.
Schluck Wasser. Immer schön Wasser trinken, sonst geht's einem nicht gut hinterher. Mhm. Oh.
Da sieht man schon so ein bisschen im Glas, da geht's halt weiter mit dem Unfiltrierten. So, und ein bisschen
Siggi.
Ne? Siggi, ja. Genau. Und damit sind wir dann sozusagen auf halber Strecke von Heilbronn nach Ludwigsburg, in Hessigheim. Und Hessigheim ist halt auch so ein Ort, der total geprägt ist eigentlich von Genossenschaftsweinbau. Und ich glaube alle, also ich kenne jetzt drei Weingüter dort. Das bekannteste, glaube ich, heute, das bekannteste ist das von Stefanie und Fabian Lassack. Da würde ich auch gerne mal Weine von nehmen für einen Podcast, nur die Weine sind halt direkt immer, egal wo man wo sie verkauft werden, ausverkauft. Weil
den habe ich schon mal gehört, den Namen.
Ne? Auch so, auch wirklich toll sind, großartig sind. Also die, ja, also die gehören mit auch zu dieser Avantgarde, sage ich mal, in Württemberg, die jetzt in den letzten Jahren auch richtig Furore gemacht haben. Und aber die anderen beiden, also Sigi, Siegfried Meyer und gleich Eisele, ist ja auch aus Hessigheim. Das sind die beiden anderen jüngeren Weingüter dort, wo die Vorfahren eben auch schon Wein gemacht haben, aber tendenziell auch eher eben alles an die Genossenschaft abgeliefert haben. Und das sind die drei, die jetzt angefangen haben, diese alten Weinberge so nach ihren Maßstäben eben wieder auf Vordermann zu bringen. Und weil die haben die dort großartige Lagen, also vielleicht mal einfach googeln, Hessigheim, das ist diese Neckarschleife.
Ja.
Das ist total schön da.
Ja, jetzt ich sehe gerade ein Foto, ne? Das ist wirklich bombastisch. Ja, also ja. Landschaftlich ist das also
super schön.
Wahnsinn.
Richtig steil lagen auch und alte Weinberge, terrassierte alte Weinberge, also eigentlich das, was man sich wünscht, nur dass dort eben die ganze Zeit einfach nur Genossenschaftsweinbau betrieben wurde. Und zwar eben der traditionelle sozusagen, wo man nie was von gehört
Scheiß
hat, wo man eher selten mal einen guten Wein rausbekommen hat. Ja, genau. Genau.
Also so ist ein Jammer, meine Güte.
Ja, aber genau. Und die drei sind sozusagen, also die Lassacks und der Siegfried Meyer eben, wo der Urgroßvater eben schon da Wein gemacht hat, der ist so ein bisschen durch die Lande gezogen, der hat eben Önologie studiert und war in verschiedenen Betrieben im Rheingau, an der Saar, in Baden und hat dann 2014 hat er eben sein Weingut Sigi gegründet, was auch süß ist, ne? Der Sigi. Hat halt eben angefangen, auch diese alten Weinberge wieder so zu rekultivieren. Eben, was ja dann meist auch damit verbunden ist, wenn man halt nur billige Weine macht, dass man eben Herbizide spritzt und ja, den ganzen Krempel. Ne? Also vorher.
Ja.
Und da braucht man ja auch mehrere Jahre, bis diese Weinberge dann eben auch herbizid- und pestizidfrei und vor allen Dingen düngerfrei existieren können. Die müssen sich daran ja erst gewöhnen. Und dann kann man eben biologisch arbeiten und eben aus dem Ganzen dann auch wirklich eine Biodiversität schaffen, ja. Also Obstbäume, wird irgendwie Obstbäume gesetzt und Sträucher und Hecken und also versucht in sozusagen in der Monokultur, und das ist ja gerade ein Riesenthema auch überhaupt, also zu versuchen, diese Monokultur Wein aufzubrechen,
ja,
soweit es geht, um eben eine gewisse Biodiversität eben im oder um den Weinberg herum zu schaffen. Also es gibt ja genügend Leute, die Obstbäume dann auch in die Weinberge pflanzen. Agroforest ist ein großes Thema. Also das haben sie in Frankreich angefangen, dass sie die Weinberge eben auch sozusagen an den Seiten mit Wald oder okay, mit Bäumen schützen, anfangen zu schützen, also mhm, auch gegen Wetter.
Mhm. Ne?
Aber insgesamt natürlich, sobald du Bäume pflanzt und Hecken pflanzt, kriegst du natürlich
Gewürm.
Gewürm, genau. Alles Mögliche da rein. Und das meiste davon ist eben sozusagen gutartig für tatsächlich, ja, für den Weinberg. Und du holst dir dann eben auch die natürlichen Fressfeinde für das, was eben nicht gut ist im Weinberg. Mhm. Ja, genau. Das macht er zum Beispiel eben auch. Und dann hat er diese alten Rebstöcke.
Warum ist das jemals aufgehört worden? Also ist es,
ja,
weil es irgendwie super Herbizide, Pestizide gab und sie sich gedacht haben, ja komm, jetzt volle Möhre drauf und keiner hat daran gedacht, was, genau, in 30 Jahren oder 50 Jahren passiert?
Tatsächlich ist es ja so, dass nach dem Ersten Weltkrieg die Industrie, die ja Bomben oder Granaten gebaut hat, dann plötzlich einen Überschuss an Material hatte und die haben ja den Dünger daraus entwickelt. Mhm. Ja, Dünger ist ja im Prinzip Form von Sprengstoff, ne? Genau. Das heißt, die haben massiv forciert Dünger in der Landwirtschaft einzusetzen, auch im Weinbau.
Mhm.
Und soweit ich das weiß, ist das so ein bisschen auch ähnlich nach dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise nach dem Koreakrieg auch mit den Firmen, die eben Entlaubungsmittel und so, oh ja, hergestellt haben und daraus eben auch dann landwirtschaftliche Produkte erzeugt haben. Und ich glaube, die haben massiv über Jahrzehnte hinweg sind die eben massiv die Winzer und Landwirte angegangen, auch diese Sachen zu kaufen, haben das eben als besser angepriesen und darüber hat man dann auch schnell tatsächlich den traditionellen, ja, Weg vergessen, weil es natürlich auch erstmal funktioniert hat.
Ich wollte gerade sagen, ja, genau, die ersten 20, genau, Jahre wird super funktioniert haben und ja.
Genau.
Dann war es möglicherweise zu spät, so jetzt.
Genau, und dann kamen die Leute halt auch, die gerade in den 70er Jahren halt billig kaufen wollten.
Ja.
Ne, das war dann die Zeit, wo man dann den Riesling auch rausgerissen hat und Müller-Thurgau gepflanzt hat, ne, der irgendwie dann noch mehr Ertrag brachte bei einer einigermaßen vernünftigen Qualität, ja, und so weiter. Und so hat sich das irgendwie, ne, und dann kam sozusagen die nächste Welle mit den Leuten, die eben Kellertechnik angeboten haben, ne.
Mhm.
Aromahefen,
Glykol.
Ja, genau.
Ist das, zählt Glykol eigentlich zur Kellertechnik? War das damals Kellertechnik, diese Glykol-Skandale?
Nee, das durfte ja nie.
Ja, stimmt, das war kein.
Werden, ne?
Ja.
Nee, Industriealkohol, der durfte nie verwendet. Also es war immer eigentlich strafbar. So, was wir hier jetzt haben, ist ja so ein bisschen was wie Claret, also so ein bisschen, also ist ja nicht mehr so der klassische Rosé im, mhm, Lachsfarbenen, ne, mhm, sondern eben ein Spätburgunder, 40 Jahre alte Reben. Und er hat halt die ganzen Trauben über Nacht eingemeischt. Also, ja, ein bisschen, ne, also mit ganzen Trauben meine ich dann wirklich die Trauben mit den Stielen,
mhm,
mit dem Stielgerüst, bisschen eben angetreten und über Nacht stehen lassen und dadurch bekommt er eben dann schon diese Intensität. Ne?
Zwei, drei Schnecken, ja.
Ja, zwei, drei Schnecken, ein paar Ohrenkneifer, genau, und danach abgepresst und dann eben quasi wie ein Weißwein vergoren, aber eben mit weinbergseigenen Hefen, das ist jetzt bei allen drei Weinen so. Und dann hat er das für 8 Monate ins 500er Tonneau gesteckt, also in mittelgroßes Holzfass sozusagen.
Okay,
ja.
Riecht man aber nicht, also das Fass, finde ich.
Genau, es ist, ich würde mal sagen, auch kein neues.
Mhm.
Und was er eben gemacht hat, ist, dass er, wahrscheinlich hat er sogar im Tonneau auch vergoren, könnte ich mir vorstellen, aber er hat auf jeden Fall den Wein sozusagen auf der Hefe liegen lassen dann auch. Deswegen Subkultur, also der Subkultur, ah, sozusagen, ne, weil die Hefekultur unterm Wein liegt.
Verstehe.
Ja, die setzt sich ja dann ab als, ja, also als Trubstoff. Und
untergierig.
Also, ne, genau. Und wenn man, um den Fachbegriff zu verwenden, wenn man den Wein absticht, mhm, ja, dann holt man ja den Wein von der Hefe ins nächste Fass. Und wenn man ihn eben nicht absticht, dann bleibt er eben auf der Hefe.
Ja.
Und das ist hier der Fall, ne?
Ich finde den in der Nase. Ja, Entschuldigung.
Nee, sorry.
Ich wollte nur sagen, ich wollte nur auch mal was sagen. Ich finde den in der Nase interessant. Ich finde den wenig fassbar in der Nase, finde ich den. Mhm. Ein bisschen was Schmuddeliges.
Genau, es sind jetzt keine typischen Rosé-Aromen, die einen irgendwie anspringen. Nee. Gar nicht.
Das sind aber auch keine typischen weißen Aromen und auch keine typischen roten Aromen. Also es ist irgendwas. Also ich finde, er hat was Schmuddeliges, er hat was aus dem Keller. So irgendwie. Also. Aber was ist denn das für ein Obst?
Ja, ich rätsel auch noch so ein bisschen rum tatsächlich.
Jetzt ich bin voll geschlabbert hier. Naja.
Okay, trinken.
Also am Gaumen ist es auf jeden Fall schon sehr rotbeerig, so, ne? Finde ich, ne?
Und, den Schmuddel,
ja,
den nimmt der aber mit. Mhm. Also der hat ein bisschen was Schmuddeliges, also der hat so, das ist, aber jetzt nicht, also nicht schlimm, also, aber es war jetzt, das hat mich jetzt ein bisschen irritiert.
Ja. Ich glaube, das kommt von tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, dass das sozusagen das Schmuddelige von der Hefe kommt, ja. Also dass die Hefe dieses Hefelager da mit reinspielt.
Geil, das ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber geil. Und hat auch, also der ist ja auch saftig, also das ist ja ekelerregend.
Ja, total. Ja, also das hat halt auch richtig Säure, ne? Und es hat irgendwie so genau, dachte ich so genau auch die richtige kleine Menge an Gerbstoff halt auch.
Ja, auch so, dass es mich nicht stört.
Ja, genau.
Cool.
Ja, und ich meine, das hat 10,5% Alkohol. Das ist halt, der hat das halt auch früh reingeholt, ne? Und ich denke, dass also zum einen dieses Schmuddelige so ein bisschen eben von der Hefe kommt und vielleicht auch von dieser Maisstandzeit mit den Strünken. Kann ich mir auch vorstellen, ne? Dass da so ein bisschen eben was von dem von den Stielgerüsten eben auch mit im Geschmack drin ist. Ja. Und dann würde ich mal sagen, das ist irgendwie in der Nase ist das ja schon sehr rotbeerig. Also sprich eher so knackig rotbeerig, so ein bisschen rote Johannisbeere oder so.
Ja.
So ein bisschen.
Chat sagt Erdbeere, aber das ist mir nicht. Erdbeere ist nicht, finde ich.
Ja, es ist so ein bisschen. So ein bisschen Walderdbeere vielleicht mit drin, so diese ganz kleinen Dinger, aber so richtig finde ich auch nicht.
Nee, das ist Erdbeere ist viel zu süß für diesen Geruch.
Ich finde auch, es ist eher so diese Mischung so ein bisschen aus Berberitze und diese roten, knackigen Aromen, die so ganz leicht ins Grüne gehen, so Granatapfel.
Ich wollte gerade sagen, Granatapfel, ja. Ne?
Rote Johannisbeere, so ein bisschen in die Richtung.
Ja, ja, was saures, rotes, hartes, ja, Granatapfel. Mm-hmm. Ekelhaft, genau. Ich hasse Granatapfel.
Ja. Ja. Dann noch so ein Schuss Orange mit da rein, Orange oder so.
Mm.
Ja. Ne, und dann zischt das richtig.
Ist ja, cool. Genau, das zischt wie Apfelsaft. Also das ist, das macht ja dermaßen Speichelfluss, das Zeug, das ist ja wirklich unglaublich.
Ja.
Was zahlen wir für den? Ja. Der ist schön. Das ist ein schönes Ding für den Sommer.
Total.
Auch vor allen Dingen ist ein schönes Ding, um mit Leuten im Sommer Wein zu trinken, die jetzt ja die sich von sowas nicht abschrecken lassen, weil das ist jetzt auch nichts, wenn du den einfach so bei so einer normalen hier wir essen ein paar Spaghetti Gesellschaft auf den Tisch stellst, könnte es dir passieren, dass die Leute das ganze Wasser austrinken und den Wein stehen lassen.
Ja, 15,50.
Oh, das geht doch. Ja. Weil das ist erklärungsbedürftig, ist es schon. Das ist halt, den trinkst du nicht einfach so, da willst du drüber reden.
Ja. Genau, aber ist halt nicht so erklärungsbedürftig, dass man ihn zur Seite schieben würde, wenn man nicht drüber redet, glaube ich.
Richtig.
Weil es halt, ja.
Und ich glaube, wenn der müsste man mal auch mal gucken, vielleicht schaffe ich das, den auch mal irgendwie länger offen stehen zu lassen. Weil ich glaube, der profitiert nochmal, wenn er noch ein paar Tage länger offen steht oder unten in der Karaffe ist.
Ja.
Dann kriegt er nämlich noch so ein bisschen Wärme mit rein.
Ja. Sehr schön. Also der Sigi.
Super.
der macht insgesamt schöne Weine für dich. Also der macht so ein bisschen klassische, eben deutsche Sachen, aber der macht auch Sauvignon Blanc und auch Cabernet Sauvignon da unten. Und also, ne, also zum einen alte Sachen, die da waren, und ein bisschen was neu angepflanzt, und hat so einen schönen eigenen Stil, finde ich. Und ja, ganz cool.
Der Chat meldet, der riecht wie Capri-Sonne Kirsch. Kann ich nicht beurteilen, aber...
Nee, kann ich auch nicht beurteilen. Aber Kirsch ist da schon auch ein bisschen drin, das stimmt schon.
Ja. Hier, wir erzählen uns doch immer, fällt mir gerade ein, wir erzählen uns doch auch immer, wenn wir mal wieder Kulinarik außerhalb des Podcasts hatten, weil das ist ja...
Das stimmt, wobei wir das schon länger nicht mehr getan haben, aber...
Ja, weil 3 Jahre Pandemie, die gehen nicht, wie nennt man das, folgenlos an einem vorbei. Und ich war gestern Abend, darum bin ich auch heute ein bisschen stiller, weil ich vertrage ja keinen Alkohol mehr seit ungefähr 2 Jahren. Also ich habe seit so, ja, ungefähr 2 Jahren ist halt so, dass ich, also früher habe ich 2 Flaschen Wein gesoffen alleine, bin total hacke ins Bett gefallen, und am nächsten Tag hat mir der halbe Tag wehgetan, so ungefähr. Heute habe ich das nach einer Flasche. Also das ist wirklich so, dass ich denke, okay. Und dann waren wir gestern Abend auch essen, und ich hatte auch, haben auch zu zweit jeder 3 Bier und 1 Flasche Wein. So. Mhm. Also 2 Flaschen Wein und 6 Bier. Mhm. Was mir heute echt den kompletten Tag verschissen hat. Aber jedenfalls waren wir, und zwar haben wir uns einen Laden ausgesucht nach Bib Gourmand, was ja der sozusagen der kleine Guide Michelin.
Der Bourgeoise.
Für die Gourmand ist halt, für die gerne viel essen. Also Bib Gourmand ist halt der kleine Guide Michelin. Also das, ich glaube, deren Kriterien sind irgendwie, macht ein gutes 3-Gänge-Menü unter 49 Euro oder so ähnlich. Also irgendwie sowas. Also ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Und wenn man, das ist auch so der Rat an alle, die nicht wissen, wo kann man denn mal schön essen gehen oder sowas. Ohne direkt arm zu werden, genau. Guckt in den Bib Gourmand für eure Region, für eure Stadt, und gebt diesen Läden eine Chance, weil die sind in der Regel wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Da haben wir einen gefunden, und zwar in Berlin-Kreuzberg. Der ist seit diesem Jahr, glaube ich, sogar erst drin, oder seit 2022. Long March Canteen heißt der Laden. Das ist so ein fancy-schmenzy China-Restaurant dekonstruiert essen.
Aber wenn du redest, darf ich ja auch nachgucken, ne?
Ja. Na klar, wieso denn nicht? Es ist halt so, ja, die dekonstruieren halt so chinesisches Essen so ein bisschen. Und Christian hat in, ich weiß gar nicht, wie viele Gänge das waren. Also die haben, warte mal, 3, 6, 8, ich glaube 9 Gänge in 4 Wellen sozusagen. Christian hat immer so ein bisschen mehr auf den Tisch gestellt irgendwie. Und dann ganz am Schluss kamen die Dumplings, und die Enten-Dumplings waren derart reichhaltig, dass es eigentlich ein Hauptgericht war. Die am Nachbartisch haben nicht aufgegessen, die haben das nicht geschafft. Also es war richtig krass. Und irgendwann haben wir so, hör mal hier, die Garnelen, esst ihr die noch? War ein bisschen assi. Aber wirklich richtig
toll. Das heißt, ihr hattet das Wintermenü? Oder
wir hatten das Wintermenü, genau. Was kostet das? Ich glaube 60, oder?
Da bin ich schon wieder weg hier.
Achso, okay.
Moment, muss nochmal neu. Wintermenü. Es gibt Deluxe-Menü, Meister Afons-Menü, Dim Sum für 2, vegetarisches Menü und à la carte. So, nee, Wintermenü. Ab 2 Personen,
genau.
Kalte Dim Sum, warme Dim Sum, Dumplings gedämpft, gebraten, Dessert, 60 Euro pro Person.
60 pro Person. Vollkommen angemessen. Aber wirklich vollkommen angemessen. Es war vor allen Dingen, die Menge war wirklich erstaunlich viel. Also es ist, man ist das ja überhaupt nicht gewohnt, wenn man in teure Restaurants geht, dass man da rausgeht und denkt so, boah, voll gefressen wie beim Griechen oder sowas. Und das war da. Also total gutes Essen. Die Weinkarte sah auch sehr, sehr gut aus. Also es sah wirklich sehr gut aus.
Ich glaube, ich muss da mal mit meiner Frau hin, die liebt ja Dim Sum.
Ja, aber das ist jetzt nicht so Dim Sum, so wie beim Chineser, dass der mit dem Wägelchen kommt und du sagst so das, ne? Sondern es ist dann nochmal ein bisschen anders. Also da gab es dann irgendwie halt irgendwie so Garnelen mit so einem Wasabi-Mayonnaise-Schäumchen, dann gab es Rippchen, irgendwie 2 Stück für jeden, ja, so ein paar Dumplings. Also es ist jetzt nicht dieses Dim Sum, wie man es so vom normalen Chinesen kennt. Aber sehr, sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Kann ich echt empfehlen, den Laden. Das einzig Blöde an der Weinkarte ist halt, ich kenne mich halt nicht mit Wein gut genug aus. Also du
boah, würdest Mensch, halt, ey, wir machen jetzt 10 Jahre Podcast.
Ja, aber du würdest da halt was finden.
Ja, zum Beispiel Riesling Alter Wingert vom Weingut Hahnmühle.
Kostet?
Ja. 38.
Ach, das wäre gegangen. Na, wir haben dann, ich habe dann gedacht, auch
Scholl. Blauer Silvaner vom Weingut Glaser oder Volkacher Grüner Silvaner vom Weingut Max Müller. Hatten wir hier auch schon.
Ja.
Hör mal.
Tja. Jedenfalls, ja, wir hatten dann, was hatten wir denn? Das eine habe ich vergessen, irgendwas Künstler, Weingut Künstler, irgendwas. Und weil ich ja gerade Scheurebe hatte letzte Woche, dass ich von Wagner Stempel eine Scheurebe genommen. Das ging auch, aber das war jetzt nicht das ideale Pairing. Also da hätte man dann vielleicht lieber so jemanden wie dich dabei gehabt. Aber das ist die Empfehlung für Berlin oder eine der Empfehlungen für Berlin, Long March Canteen. Und wir waren zu zweit da, haben halt dieses Menü gegessen, hatten zwei Flaschen Wein, hatten jeder drei Bier und haben inklusive wirklich üppigem Trinkgeld jeder 140 Euro. Das geht. Ja. Also es ist halt krass Geld, ne? Weil bei Kumpel und Keule kannst du davon vier Leute satt machen.
Gibt ja auch einen Plug von Tesch da.
Ja, aber Tesch ist, das war mir dann, nee, der war mir zu sauer. Das ist zu trocken.
Ich hätte ein Halbstück von Wagner Stempel.
Ja, genau, den, nee, warte mal, hatten wir den.
Nee, Scheurebe hattet ihr, gibt's auch, ja.
Nee, warte mal, hatten wir ein Halbstück? Nee, hatten wir nicht. Ja, wir hatten die Scheurebe, ja.
Ja, das ist jedenfalls eine recht umfangreiche Karte.
Ja, ja, und echt okay. Der Laden ist so, ja, architektonisch ein bisschen komisch. Also saßen wir saßen halt so, es steht in der Mitte steht so ein großer Banketttisch und da saß irgendwie gefühlt eine 20-köpfige Sales Representative Truppe, die tierisch Lärm gemacht haben, was das Ganze ein bisschen geschmälert hat. Und was wirklich, aber das ist halt Berlin, der Service, das geht halt nicht. Also in Berlin ist Service ist wirklich, das ist eine totale Katastrophe. Sagst du auf, was ist der Unterschied zwischen dem Menü und dem Menü? Ja, das eine Menü ist ab drei Personen und da sind die Speisen ein bisschen anders. So, okay. Wir haben dann auch nicht gefragt, ob man uns einen Wein empfehlen könnte oder sowas. Also es war eher so, aber das ist halt so ein Berlin-Problem. Du hast in Berlin wirklich sehr, sehr oft eher so zweit- bis drittklassiges Personal. Was ich total schade finde, aber ja.
Ja, aber das Personalproblem hast du ja überall, das ist halt krass.
Aber in so einem Fine-Dining-Laden, also ich...
Ja, überall.
Echt?
Ja, ich war im Sommer war ich bei einer Veranstaltung in Franken, wo auch sehr viele Sommeliers waren.
Ja.
Und da war eine Sommelier, die war Chef-Sommelier in einem Drei-Sterne-Restaurant, in einem deutschen Drei-Sterne-Restaurant. Die hatte noch zwei Wochen zu arbeiten.
Ja.
Und die hatte noch keinen Nachfolger oder Nachfolgerin, weil sich niemand beworben hat.
Wow.
Und so viele Drei-Sterne gibt es nicht in Deutschland. Aber das ist, wird überall ein Problem, egal wo.
Aber woher kommt das, also woher kommt dieses Problem? Also gibt es keine Sommeliers mehr? Also was, was machen denn die Leute, die das können? Also
die haben halt
Webshops, die sind Influencer.
Nee, aber ich meine, zum einen sind halt die Arbeitsbedingungen sind halt scheiße auf Dauer, ne?
Ja.
So, also ich meine, die meisten verdienen nicht besonders gut. Dann verlierst du halt deine Freunde, weil du halt immer abends und nachts arbeitest. Und dann gibt's auch in verschiedenen Läden nicht unerheblich Probleme mit Sexismus und so weiter. Und so weiter. Ja, also es gibt, ich glaube, es gibt viele Themen in dem Bereich, die zu verbessern wären und die, also wo man jetzt gerade mal anfängt, sie anzusprechen, auch zunehmend, auch in der gehobenen Gastronomie eben. Und ja, das ist schon ein Thema. Also Sexismus, schlechte Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung, viel Arbeit einfach auch, ne? Also viele Überstunden.
Nicht
so einfach.
Aber wohin führt das dann? Dann können die Läden halt zumachen auf Dauer, ne?
Ja, das passiert auch.
Oder es gibt neue Dienstleister, es gibt dann keinen Sommelier mehr im Laden, sondern es gibt dann Christoph Raffelt, der, weiß ich nicht, sämtliche 1, 2 und 3 Sterner nördlich des Mainz berät.
Mit Karten versorgt.
Ja, naja.
Die Menschen, also ich mache das jetzt nicht, aber die Leute gibt's auch schon, klar. Ja,
also
die Restaurants mit Karten versorgen. Ja.
Wie Karten? Also
Weinkarten machen.
Ich meine gar nicht jetzt Karten zur Verfügung stellen, sondern wirklich sagen, okay, dass der Chef dann halt hingeht und sagt, hier, das ist unser Menü für diesen Monat, diese Woche oder was auch immer. Bitte entwickle mir mal ein Pairing dazu. Und dann wird das halt nur noch mit Weinbegleitung verkauft. Wäre ja vielleicht auch gar nicht doof, weil da würden die mit Sicherheit ein bisschen besser verdienen, oder? Ich weiß gar nicht.
Ja, also das meinte ich mit Karte, ne? Also nicht nur eine Weinkarte zu machen, sondern wirklich auch genau, Menübegleitung und sowas anzubieten. Das gibt's, so Leute gibt's auch, die sowas machen. Ja, das gibt's schon. Aber dann hast du natürlich niemanden mehr am Tisch, der tatsächlich, klar, also ne, idealerweise hast du ja jemanden am Tisch, der dir das erklärt, wieso, weshalb, warum du jetzt diesen oder jenen Wein nehmen solltest. Das gibt's dann natürlich eben nicht.
Aber da geht vielleicht eine andere Nische dann wiederum auf, nämlich die Weinbar, die auf die Weine, die sie ausschenkt, ein Geschmackspairing macht, wo du dann halt nicht irgendwie irgendwelche Schäumchen an Klötzchen von Fischen hast oder sowas, sondern irgendwie ja eine andere Idee von Essensaromatik, weiß der Geier, Kruppuck mit Aroma oder so, weißt du? Mhm. Es ist mal ins Unreine gesprochen. Also vielleicht passiert aber, wir werden es sehen.
Ja. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenproblem in der ganzen Gastro und nicht nur in Deutschland. Also das hat sich jetzt mit Corona auch nochmal, ich meine, die hatten ja alle nichts zu tun und dann sind natürlich auch in der Corona-Zeit total viele in andere Berufe abgewandert.
Ja, absolut, ja. Ne?
Das was kommt ich natürlich halt, erschwerend
halt,
hinzu.
Was ich daran halt wirklich faszinierend finde, ist, da haben wir gestern Abend auch drüber geredet, dass es offensichtlich in diesen anderen Berufen so viel Bedarf an Personal gegeben hat, dass du im Grunde ein Drittel der Gastronomie entpersonalisiert hast, wenn du so willst. Mhm. Das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Mhm. Und das wird ja nicht besser. Das wird ja wirklich nicht besser. Also ich meine, die Demografie ist da, ja. Eigentlich müsste man wahrscheinlich am besten jetzt so seine Rentenversicherung verfressen, weil in 15 Jahren gibt's keine Restaurants mehr.
Das kann sein, ja. Mehr oder weniger. Ja.
Ach. Na, aber ja.
Ja.
Kann man nochmal hingehen.
Gut. Dritter Wein.
Oh, warte, muss ich den zweiten Wein noch schnell entsorgen.
Genau, ja. Wir bleiben in Hessigheim. Das ist schon witzig. Also,
Hessigheim.
Dass wir irgendwie zwei Weingüter aus Hessigheim haben, wo es quasi nur drei gibt.
Es gibt nur drei, es gibt wirklich nur
literally. Nee, okay. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Aber okay. Wie gesagt, das meiste ist halt immer noch Genossenschaft. Und dann gibt es halt mittlerweile auf jeden Fall diese drei Weingüter, wie viele dazu noch. Aber es werden nicht viele sein. So.
Ja.
Ja, genau. Aber und das ist jetzt das von Alexander und Eva Eisele. Die haben
vor allen Dingen auch einen der Region angepassten Namen. Ne? Eisele.
Mhm. Eisele. Genau. Die haben irgendwie 2016 angefangen, 2014 glaube ich, hatte er übernommen und 2016 angefangen, das auf biologischen Weinbau umzustellen. Ich glaube, mehr oder weniger machen alle drei das, aber er ist derjenige, der das auch zertifiziert hat, nach Bioland-Richtlinien. Genau. Und im Prinzip haben wir jetzt eben. Das erste war ja vom Käuper, das hier ist beides vom Muschelkalk. So mit Lehm oben drüber. Und wir haben jetzt einfach mal Trollinger. Mhm. Und zwar ein Trollinger, also Trollinger ist ja Vernatsch eigentlich. Ne? Ist ja irgendwann mal aus dieser Südtiroler Ecke quasi nach Württemberg gekommen und hat dort seine zweite Heimat gefunden. Also von sich aus schon eine Rebsorte, die wenig Farbe hat.
Ja.
Ja. Also wenig Farbstoff und auch wenig Tannin. Das ist einfach bei der so, ne?
Ich frage mich gerade, wie kann man so blöd sein, einen Wein, der Vernatsch heißt, dann Trollinger zu nennen und dann auch noch eine miesen Qualität zu verkaufen?
Also, naja, sie werden es Tirolinger genannt haben,
weil
es aus Tirol kommt, ne?
Ja, ja klar. Ach, klar. Ja. Okay.
Schade. Also der offizielle Name dieser Rebsorte ist sowieso Chiava oder Chiava, aber es ist mit SCH. Mhm. Aber sie wird eigentlich immer nur Vernatsch genannt und in Deutschland eben Trollinger, Tirolinger.
Ja.
Und das ist jetzt hier, ne? Ja.
Irre.
Man könnte drauf kommen, aber
ja, aber dann ne? darf man muss halt auch nicht.
Ja, ja.
Man darf dann aber auch nicht Holger Klein sein.
Ah, ich weiß nicht.
Darf man einfach nicht. Das ist verboten. Bei Strafe. Riecht wie ein Gummiboot. Wir hatten lange nichts mehr, was wie ein Gummiboot riecht.
Ja. Hier ist ein bisschen. Also wir haben Pflanzjahr 55, also das ist schon richtig alte Reben.
Mhm.
Und tatsächlich kenne ich persönlich auch nur zwei Trollinger, die so alte Reben haben. Das eine ist alte Reben vom Schneidmann. Für mich der schönste Trollinger, den ich kenne. Rainer Schneidmann, müssen wir auch nochmal eine eigene Sendung mitmachen mit den Weinen. Und das hier ist auch eben schon richtig alt. Und das hat man eben bei Trollinger auch so selten, weil natürlich Trollinger im Wesentlichen eben günstig verkauft wird. Und günstig heißt natürlich auch, dass man hohe Erträge in den Weinbergen haben möchte. Und der Trollinger liefert auch hohe Erträge. Aber wenn er schon so alt ist, natürlich nicht mehr. Und dann wird er unrentabel und dann wird er rausgerissen. Und der ist halt nicht rausgerissen worden. Der steht auf terrassierten Steillagen. Eben in diesem, ist auch nicht richtig Muschelkalk, sondern Dolomitgestein und kalkhaltige Lehmböden. Genau, und dann wird das spontan vergoren über drei Wochen hinweg. Das ist dann auch schon ganz anders als das bei dem üblichen Trollinger gemacht wird. Der braucht nämlich nur ein paar Tage, eben mit einer quasi ultra hoch erhitzt, ne, wie man das bei Milch macht. Und in dem Fall hier 30% ganze Trauben, also mit Stielgerüsten. Genau, und dann ganz langsam abgepresst und 12 Monate ins Barrique, aber eben in ein altes Barrique
gelegt. Kannst sagen. Ne? Ist auch wieder.
Dann hat das Ganze irgendwie gerade mal 16 Milligramm Schwefel, das ist sehr wenig. Überhaupt alle drei Weine mit sehr wenig Schwefel sollten also, ja.
Das steht auch hinten drauf, enthält nur wenig Sulfide.
Ja. Restzucker 0,3, das ist auch für Trollinger-Verhältnisse super trocken. Also ja, es ist ja praktisch durchgegoren. Ne? Genau, und ich finde, das riecht auch einfach schon sehr appetitlich.
Ja, aber auch nach Gummiboot.
Ja, ist ein bisschen Gummiboot mit drin. Ich finde, man riecht auch so ein bisschen.
Es ist so ein Gummiboot, so ein erdiges Gummiboot. Also, weißt du,
das erdiges ist, Gummiboot mit Hagebuttentee.
Hagebuttentee, wo ist denn das jetzt her?
Schön Chat. Ja, aus dem Glas.
Achso. Hagebuttentee. Im Chat steht nämlich auch Hagebuttentee.
Achso, im Chat. Ja, witzig.
Aber ich habe Hagebuttentee.
Dill habe ich nicht.
Ich kann keinen Hagebuttentee. Ich trinke freiwillig keinen Hagebuttentee.
Da hab hast, ich so, zu viel in dem, hast du früher zu viel in den Landschulheimen getrunken?
Im Krankenhaus.
Ah, im Krankenhaus? Ach, ja.
87 habe ich
natürlich.
Mehrere Monate.
In Erfstadt.
Das war in Euskirchen. Nee,
das war in Euskirchen, ja.
Da habe ich mehrere Monate im Krankenhaus gegangen. Da gab es halt unter anderem immer Hagebuttentee und Kamillentee. Und Kamillentee konnte ich dann irgendwann wieder trinken. Aber Hagebuttentee ist irgendwie. Allein der Gedanke daran, der lässt mich irgendwie die Schultern hochziehen. Also keiner müsste es wahrscheinlich mal versuchen, dann ist es wahrscheinlich auch eher. Außerdem sagt der Chat Eisen und Dill.
Nee, Dill habe ich gar nicht.
Nee.
Eisen,
Ich weiß, was der meint mit Eisen. So Stahlgeruch. Ja, das ist das, was ich meinte, das mit dreckig. Also das Erdige am Gummiboot. Also das was da so ein bisschen, ja, was so ein bisschen schmutzig riecht, das riecht wie Eisen. Ja. Weißt du, so Eisenwerke Brühl, erinnerst du dich an den Geruch?
Ja.
Das ist da ein bisschen drin.
Okay, es steht sogar beim Anbieter, bei der Weinadresse steht sogar
was?
Dill, Hagebuttensee. Senfkörner und Zimtblüte und Eisen.
Okay, das heißt, irgendwer hat einfach mal jetzt.
Das ist ja abgeguckt.
Das ist abgeguckt, einfach mal gecopy-pastet und macht jetzt ja noch dicke Hose. Na, warte, Freundchen. Ich weiß, wo du wohnst. Nee, weiß ich gar nicht. Nee. So, guck mal.
Also, das mit dem Hagebuttentee finde ich gut. Aber es hat halt auch was Tabakiges, finde ich. Ne? Erdig, sagtest du ja schon.
Ja.
Ein bisschen erdig.
Ja. Aber ist das Tabakige nicht eher was Schwarzteeiges?
Ja, das geht so, genau, das ist so fermentiert, ne?
Ja, genau.
Das sind so Fermentationsnoten. Irgendwie, ja, Schwarztee, ja, genau, so ein etwas zu lang gezogener Schwarztee, den man eigentlich nicht mehr trinken will, so, ne? Das hat man hier in der Nase. Aber ich finde, es hat tatsächlich auch was Dunkeltabakiges dazu noch, vielleicht. Ich finde es total schön. Weil es hat am Gaumen hat es dann so eine vorne so eine ganz leichte Fruchtsüße und nach hinten raus wird es aber total trocken.
Absolut. Und auch so wieder so angenehm kühl. Was kann der denn? 12 Umdrehungen. Ja.
Genau, angenehm kühl, schöner Säurezug dabei und dann eben für einen Wein, der eben für sich genommen ja nie viel Gerbstoff hat, ist der Gerbstoff hier genau richtig dosiert, finde ich. Also, weil er hat ja welchen, aber es ist halt so ganz leicht.
Ja, naja.
Ja, für dich ist es schon ganz leicht zu viel.
Das könnte noch einen Tag offen stehen, also das würde mir jetzt nichts ausmachen, wenn er dann noch ein bisschen wegoxidiert.
Ja. Okay. Ich find's cool. Ich find's richtig gut. Also, weil das würde ich jetzt auch einfach so wegtrinken aus Spaß.
Okay.
So, ja. Hier finde ich auch, er hat halt auch so von dieser ganzen Machart dieses angenehm Dreckige. Ja, diese Ecken und Kanten, die ich einfach mag. Es hat dieses Leicht florale, frische, das ist saftig, das ist sehr transparent irgendwie, also jetzt nicht nur in der Farbe, sondern irgendwie auch so am Gaumen, das ist alles so schön klar irgendwie, was der einem bietet, und dann ist es saftig und einfach, ja, hat halt einen einfach Trinkfluss. Mhm. Aber es ist halt nicht banal dabei, es ist so einfach,
Ja, ich finde, der hat so eine, was weiß ich, klar würde ich den jetzt nicht nennen, weil ich finde den gerade am Gaumen eher, also unfiltriert, also ne, so ungehobelt.
Ja. Nee, ich meine, mit klar meine ich tatsächlich so, wie soll ich das sagen? Der ist halt nicht verdichtet.
Luftig, ne? Ja.
Luftig, ja, ja, genau, luftig.
Ja, verstehe. Genau. Ja, der ist, der macht süchtig. Ja, ich merke es gerade.
Ja. Das ist sehr cool, finde ich.
Der ist für den Sommer. Also den kannst du
ja.
in Arschkalt beim Grillen irgendwie. Mhm.
Total, ja, genau.
Ha!
Da muss man eigentlich eine Kiste für den Sommer parat haben. Ja. Das ist echt cool.
Ja, dummerweise muss man das.
Ja, schön. Schön. Mhm. Ja, was ich total schön finde, ist wirklich diese ganz dezente Süße an der Zungenspitze, die so diese Frucht mit sich bringt, und dann geht es aber über in dieses kühle und frische hinten raus und dieses total trockene. Cool.
Und der hat
irgendwie nicht essen.
Irgendwas Kräutriges.
Dafür war ich an Saale und Unstrut.
Ja, was ist denn da eigentlich? Was gibt's denn da so für Orte? Was kennt man denn da?
Naumburg.
Ach, Naumburg an der Saale, ja, das kenne ich.
Genau, da war ich, da hatte ich sozusagen, da habe ich mir eine Knallerwohnung gemietet für die 4 Tage von einem Schweizer Ehepaar, die irgendwann nach Naumburg gegangen sind und da so eines dieser alten, sehr renovierungsbedürftigen Stadthäuser renoviert hat.
Ja,
mit Vorder- und Hinterhaus. Mhm. Er selber ist irgendwie Schreiner und Holzkunsthandwerker, und er hat das wirklich mit sehr viel Liebe und mit diesem Schweizer Hang zu Sauberkeit und Perfektionismus haben die das da, ja, die Wohnung perfekt eingerichtet. Knaller, wirklich. Ja. Irgendwie die Kinder, der eine irgendwie ist im Orchester in der Schweiz, die andere ist Jazz-Pianistin, glaube ich, in Berlin, und 2 Jungs spielen in Naumburg Theater, die haben gerade das Haus gegenüber renoviert, so. Sehr cool irgendwie. Und Naumburg ist halt einfach der Hammer, weil nicht zerstört im Krieg, natürlich mit Aufbaugeld zu großen Teilen wirklich durchsaniert, aber eben auch nicht alles, das finde ich ja sehr schön, weil es hat halt nicht so dieses Geleckte, sondern du hast halt auch immer noch diese verwahrlosten alten Geschichten dazwischen, und dann hast du aber eigentlich so eine Architektur vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, ja. Mhm. Alles da, irre. Und dann hast du Freiburg an der Unstrut.
Naumburg ist die AfD sehr stark.
Ja, das ist halt immer das Problem, das sagen die halt auch da, ne? Das ist halt, ich meine, da sitzt ja auch dessen Name mir gerade nicht einfällt, mit seinem Matthäus Verlag, so.
Ach so, ja, ach Gott, ja, dessen Name nicht genannt werden darf.
Ja, genau. Wie ist das? So, ne? Also, das ist halt, ja, es ist, ja, aber an sich, also für sich genommen eigentlich, ist es total schön. Also Freiburg, die haben so ganz alte Terrassenlagen. Da stehen überall so kleine Häuschen drin, die auch teilweise als Ferienhäuschen vermieten, weil die halt groß genug sind, um sie als Ferienhäuschen zu vermieten, sind aber schon teilweise 200-300 Jahre alt. Echt sehr, 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 sehr nette Ecke.
Ja.
Und natürlich, die Winzer, Winzerinnen, die ich da jetzt kennengelernt habe, die sind natürlich auch nett. Die wählen halt nicht AfD.
Ja, das ist natürlich nicht. Das
klar.
Obwohl, ganz klar, also ganz klar ist es vielleicht nicht.
Nee, ganz klar ist das auch nicht, weil ich meine, du hast
in der Landwirtschaft ist, ja, aber
der Winzer ist jetzt nicht gefeit davor, rechts zu wählen. Das sieht man ja teilweise in Italien und in Frankreich auch. Nee, aber war total nett, und ich glaube, da mal im Sommer hinzufahren irgendwie für ein paar Tage macht, glaube ich, richtig Spaß, weil dann haben auch diverse Weingüter auch tatsächlich Restaurantbetrieb. Das ist schon ganz cool. Ja, und ist jetzt nicht so weit von Berlin. Also ich war ja mit einem Winzer da, der kommt, der wohnt halt in, also der ist Berliner, beziehungsweise ist nicht Berliner, aber wohnt schon ewig in Berlin, der ist halt Nebenerwerbswinzer, der hat halt seit 2008 da seinen Weinberg oder zwei und lebt in Berlin und macht da aber eben Wein. Das ist auch ganz cool.
Wie sind denn die Weine? Also taugt das was?
Ja. Also ich meine, da wo ich jetzt war, taugt was natürlich. Das habe ich mir natürlich ausgesucht schon. Ich glaube, insgesamt ist dieses ganze Gebiet noch in so einer Findungsphase, weil die halt ja im Prinzip ja Anfang der 90er neu anfangen mussten gerade. Ne? Ja. Außer Rotkäppchen, die konnten halt durchziehen. Rotkäppchen kommt aus Freiburg.
Okay.
Ja, also dieser große Schaumweinerzeuger. Der kommt aus Freiburg und wurde da im 19. Jahrhundert gegründet. Ja, es gibt zum Beispiel eben Conny und Efi, Konrad Budus und seine Freunde oder Lebensgefährtin, Frau, wie auch immer, die dort Wein machen. Also ich sag mal in Anführungsstrichen Naturwein. Karl Friedrich Walter, auch so ein jemand, der Naturwein macht mit viel Silvaner. Ich glaube, mit dem machen wir auch nochmal eine Sendung irgendwann. Aber auch so VDP-Weingüter, die irgendwie so ein bisschen durchstarten. Also es ist schön. Also es ist, die haben sich noch so als Weinbaugebiet noch nicht so ganz gefunden. Man kann das, glaube ich, noch nicht so ganz einschätzen, was da so auf Dauer passiert. Ist natürlich auch klein. Die haben irgendwie 800 Hektar da so in etwa. Aber ich glaube, da ist viel viel Potenzial drin. Mhm. Das Problem ist halt so ein bisschen, dass es da echt trocken ist. Ja. Trocken und teilweise eben sehr kalte Winter hat. Also die hatten 2021 hatten die minus 28 Grad da. Und das ist dann für die Rebstöcke schon auch eine Herausforderung.
Wie ist denn, also in Sachsen gibt es ja dann auch Wein und mein Problem mit Wein aus Sachsen ist, die sind eigentlich ganz gut.
Aber teuer.
Aber zu teuer, genau. Also es ist immer so, dass ich irgendwas aus Sachsen trinke, also was weiß ich, also ich hatte letztens, was, ich glaube, kostet die Flasche im Einzelhandel 25 Euro und hab den getrunken und hab gedacht, ja, das ist ein toller Wein, aber den kriege ich halt aus jedem anderen Anbaugebiet für irgendwie 16 bis 18.
Ja, das ist schon, da auch das so? Ist da noch nicht ganz so, okay. Das ist da noch nicht ganz so krass, nee. Also es fängt vergleichsweise hochpreisig an. Ja, hochpreisig ist jetzt auch vielleicht zu viel gesagt, aber vielleicht teurer an als in so manche anderen Weingebaugebieten, aber es wird dann nicht so, also es steigert sich dann nicht so stark, würde ich mal sagen.
Okay, das heißt, man will da dann eher die teuren Sachen kaufen, weil die billiger sind als die teuren anderswo. Oder so ähnlich.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Also ein großes Gewächs aus Sachsen ist wahrscheinlich günstiger als ein großes Gewächs von der Mosel nahe.
Ja, das wahrscheinlich schon.
Ja, okay.
Ja. Genau. Also sag mal, die einfachen Weine, die kriegt man da auch noch unter 10 Euro so, ja. Und aber die ambitionierteren Weine, jetzt zum Beispiel von Böhme und Töchter, das ist ein Weingut, wo ich war, die kosten dann auch schnell mal über 20 Euro tatsächlich. Ja. Schon.
Ja. Was haben wir für den Eisele hier? Der war auch nicht so teuer, ne?
Ich glaube 16,50.
Ja, es geht doch.
Ne? Ja.
Das geht doch. Aber ja, naja. Mhm. Gemessen daran, was die Leute sonst für Wein ausgeben, ist natürlich aberwitzig viel Geld.
Ja, aber
das, was wir sonst,
genau.
Ne, und vor allen Dingen fürs Wirkungstrinken kann man sich halt auch einen Schnaps holen, ne?
Ja, genau. Und genau. Und aber es ist halt gut gemachter Trollinger, super. Sehr gut gemachter Trollinger alten Lage mit geringen Erträgen. Also
hätte ich im Leben nicht gekauft. Ne? Selbst wenn der bei Vinikultur gestanden hätte, hätte ich gesagt, nee, Trollinger, den haben die da nur hingestellt für die Touristen oder irgendwie sowas. Aber im Leben hätte ich ihn nicht gekauft. Nee. Also tolles Ding. Der ist wirklich schön.
Ne? Ja. Ja, sehr schön.
Dann gebe ich mir damit jetzt den Rest.
Genau, drei Weine aus Heilbronn und Hessigheim von einem Weinhändler ja auch aus Heilbronn. Und wenn man da in der Ecke ist, der die Weinadresse macht, mittlerweile hat die auch irgendwie Ausschank. So ein bisschen, macht auch Veranstaltungen und das ist schon ein ganz schöner Laden da.
Genau. Die haben die haben auf ihrer Webseite Sale.
Ah, Sale.
Warum macht man Sale? Sale away. Warum macht man Abverkauf?
Also ja, weil man einfach ein bisschen so Sachen loswerden will, die man aus dem Lager haben will, weil die neuen Jahrgänge jetzt kommen.
Okay, das heißt aber doch dann, also ich meine, Pinot Grigio aus Italien, 8,10 Euro statt 13,50 Euro. Das ist doch dann in jedem Fall ein Schnäppchen, oder nicht?
Ja, wahrscheinlich. Also die schreiben ja auch, ne? Also 30-40% ja. Rabatt auf letzte Flaschen und Auslistungen. So, ne? Ja.
Ja. Der Chablis ist leider schon weg. Ma.
Der Scheuermann auch. Scheuermann, Riesling gelber Sandstein für 10,15 Euro.
Es gibt noch einen Riesling bunter Sandstein für 10,15 Euro.
Ja, auch rein.
Soll ich?
Scheuermann immer gut.
Scheuermann immer gut. Du kannst nur ein Stück dieses Artikels hinzufügen. Ah, okay, dann ist das
wahrscheinlich. Okay. Hatten wir ja auch schon Scheuermann hier in der Sendung, ne? Chardonnay. In der Rheinhessen-Chardonnay-Sendung.
Ah, okay. Also kann ich mich ja immer nicht erinnern. Ja, ich was?
Genau. Was wir in der nächsten Sendung auch noch mit Weinadresse machen, sind drei spanische Weine im Februar. Sie. Also 1. März ist es ja, ne?
Ja, 1. März.
Ja, genau. Also für die, die das noch nicht haben, also die meisten werden es ja schon haben, weil die meisten haben tatsächlich beide Pakete bestellt. Das war ja auch die Idee wegen Versandkosten und überhaupt. Ja. Das wird auch sehr schön. Also das hier war für mich ja auch ein bisschen Überraschung, so weil ich Eisele jetzt noch nicht kannte zum Beispiel. Mhm. Also ich kannte alle drei Weine noch nicht. Bei der nächsten Sendung ist es anders, aber das hat mich jetzt auch richtig, das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht, wie ich das erhofft habe hier.
Ja, nee, hat sich wieder gelohnt, absolut. Na denn, gehen wir nach Hause und bedanken uns bei allen. Vielen Dank Chat fürs Mitspielen, vielen Dank Hörerschaft für die Aufmerksamkeit, vielen Dank Christoph für die Weine und die Expertise.
Vielen Dank Holger.
Und vielen Dank Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich gar nicht vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der Mann ist so eingeführt. Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.